Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ein Talk, auf den ich mich total freue. Ich habe jemanden am Start, der schon ein paar Mal bei Saatkorn war, mit dem ich mich auch regelmäßig austausche, der sicherlich den, kann man so sagen, Recruiting-Markt ganz schön mitshaped in Deutschland mit seinem Unternehmen. Und es handelt sich um Christoph Zöller von Instafo. Er ist CEO und auch Co-Founder der ganzen Veranstaltung. Wir haben das letzte Mal vor 2,5 Jahren gesprochen. Seitdem ist eine ganze Menge passiert bei Instafo. Das wollen wir heute doch mal so ein bisschen aufklären, was geschehen ist. Herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Gero, und die Blumen. Freue mich, heute mit dir zu sprechen.
Ja, aber kann man ja durchaus so sagen. Also ihr tretet ja an gegen die alten, in Anführungsstrichen, Job-Board-Modelle mit einem anderen Ansatz. Können wir gleich noch was zu sagen. Wer sich dafür in der Tiefe interessiert, auch für die Founding-Story, ich hänge einfach mal den alten Podcast mit in die Shownotes rein. Wer dann Bock hat, kann da nochmal weiterhören, weil das bequatschen wir jetzt hier nicht zum zweiten Mal. Aber vielleicht High-Level für die, die jetzt Instafo vielleicht gar nicht so einordnen können. Was ist das Besondere an euch? Erzähl du doch mal in 3, 4 Bullet Points sozusagen.
Ja, gerne. Genau, wir sind eine Recruiting-Plattform. Es ist ein Marktplatzmodell. Auf der einen Seite Arbeitssuchende oder Arbeitnehmer, die offen sind für einen Jobwechsel aus den Bereichen Tech-Sales, Marketing, Projektmanagement, Consulting, Finance. Also wir decken alles ab, was in dem White-Collar-Knowledge-Worker-Bereich unterwegs ist und was es da an Jobs gibt. Und auf der anderen Seite Unternehmen, die passende Talente, Arbeitnehmende suchen, aus den benannten Bereichen. Das oder eins des Besonderen von uns ist das Businessmodell. Wir chargen nur bei erfolgreicher Einstellung und wir sind viel, viel tiefer in den Recruiting-Prozess integriert. Du hast eben die Jobboards erwähnt. Da ist ja oft so, ist es einfach ein Clickout auf die Unternehmensseite und wir haben die ganzen tiefen Daten von den Talenten, also Profil, Ausprägung in den Profilen, Gehaltswünsche, Locations, also alles, was du benötigst, um einen guten Abgleich von Suche und Bedarf herzustellen und können dementsprechend Unternehmen einfach viel, viel besser auch eine Qualität liefern an Bewerbungen, was gerade in der heutigen Zeit für viele Unternehmen ein großes Thema ist. Als wir vor 2,5 Jahren gesprochen haben, da war es eher noch so, ja, würde ich sagen, wahrscheinlich an der Kippe von einem Arbeitnehmer zu einem Arbeitgebermarkt wieder hin, aber definitiv wahrscheinlich noch stärkerer Ausschlag auf der Arbeitnehmerseite, dass der Arbeitnehmer da schwieriger zu finden war. Heutzutage ist das, würde ich schon sagen, in den meisten Bereichen wieder anders. Qualität wird immer wichtiger, aber es sind auf jeden Fall viel, viel mehr Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt als noch vor 2,5 Jahren.
Genau. Und als ihr gestartet seid, war ich so begeistert, eigentlich aus 2 Gründen. Du hast auch beide schon implizit oder auch explizit angesprochen. Das eine war, ich fand damals, das ist eine Plattform gewesen, wo ich dachte, genau da geht die Reise hin. Sehr arbeitnehmerfokussiert, also genau vom Arbeitnehmer aus gedacht und nicht wie die meisten alten Jobboards vom Arbeitgeber gedacht, ne? Die ja immer von der Jobbeschreibung kam. Ihr seid halt vom Talent gekommen und habt da den Schwerpunkt hingelegt, was ich sehr cool fand und auch immer noch finde, kann auch gleich sagen, warum. Und das andere war die unglaubliche Datenzentrierung. Also ich gucke mir ja durchaus viele Unternehmen immer mal an, fahr dann auch vorbei und schaue mal. Und ich weiß noch, wie wir bei euch waren. Das ist ja, würde ich sagen, auch so 2,5, 3 Jahre her etwa. Da war ich völlig geflasht, weil ich bis zu dem Zeitpunkt kein Unternehmen gesehen habe, was so datenzentriert gearbeitet hat, wie ihr damals schon. So, und ich glaube, dass das, was ihr bei Instafo macht, auch heute aus anderen Gründen eine ganz große Bewandtnis hat, weil diese Vielzahl an Daten natürlich die Auswahl auf der Arbeitgeberseite in einem jetzt wieder vorhandenen Arbeitgebermarkt ja deutlich erleichtert. Also ihr habt halt die ganzen Daten und könnt sozusagen aus dem Bewerbungswust der Unternehmen ereilt, manchmal wird ja vom Bewerbungstsunami gesprochen, da schon sehr genau eigentlich auswählen, wer ist da die bestmöglich passende Kraft. Spannend. Ja, lass uns nochmal drüber sprechen, was in den 2,5 Jahren vor allen Dingen passiert ist. Von außen drauf geschaut, vor allen Dingen die Vertikalisierung. weg von einer reinen Tech-Orientierung, die für euch ja immer noch Grundlage ist, die ihr auch immer noch drin habt. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was zu Sales, Marketing und Finance sagen, wie sich das entwickelt hat. Vielleicht auch, wie die eigentlich Mengenverhältnisse bei euch heutzutage so sind. Und was ihr eben schon angedeutet im Vorgespräch, Tech ist gar nicht mehr der größte Bereich, wenn ich richtig zugehört habe.
Ja, das ist richtig. Genau, also wir hatten oder wir kommen ursprünglich sehr, sehr stark aus dem Tech-Bereich, vor allen Dingen Hauptfokus im Tech, gibt es ja auch nochmal mehrere verschiedene Verticals, Software-Developer und haben das dann bedingt auch der Marktsituation, weil da natürlich immer, je nachdem verschiedene Indizes, die man sich anschaut, was dann ganz gute Benchmark ist, auch auf Indeed, Hiring Lab. Ich weiß nicht, ob du die Datenquelle kennst, aber da sieht man auch, die Stellenausschreibung für Softwareentwickler ist massiv zurückgegangen. Ich glaube nicht, um das auch vorweg zu sagen, das hat aktuell noch keinen AI-Effekt, sondern es war ein riesen Overhiring während Corona. Genau, das hat dazu geführt, dass wir andere Job-Verticals bei uns viel, viel stärker auch in den Vordergrund gerückt haben. Du hast eben schon gesagt, mittlerweile ist Sales bei uns auch das größte Job-Vertical. Es ist nicht mehr Software-Engineers. Tech ist natürlich immer noch sehr, sehr relevant. Ich würde auch so confident sagen, bei uns findet man auch, wenn man einen offenen Tech-Job hat, placed man den bei uns auch am besten, also am schnellsten und hat die höchste Qualität auch an Talenten. Aber für uns wurden mit der Zeit immer andere Job-Verticals relevanter. Wir haben dann auch Finance gestartet, hatten da auch das ganze Thema einen Fokus auf Techs, dann aber vor allen Dingen auch, also Steuerberater, dann vor allen Dingen aber auch Corporate Finance und haben jetzt tatsächlich seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres das geöffnet auf alles, was White Collar ist, weil wir oft schon auch Jobs aus der so angrenzenden Bereichen hatten, die nicht ganz klar zuordnenbar sind, ne? Zum Beispiel auch Consulting mit aber einem Tech-Hintergrund oder einem Schwerpunkt und aber auch in ganz, ganz viele anderen Bereiche, die es reingeht. Ne? Sales, nicht nur der im Software-Sales, sondern was ist auch mit Field-Sales, Innendienst, Außendienst, Kundensupport und so weiter. Da arbeiten wir tatsächlich jetzt auch noch an unserer Positionierung, weil wir schon auch merken, bei vielen Unternehmen waren wir als Tech-Plattform im Kopf, wobei da mittlerweile halt nicht mehr die meisten Jobs und Hires raus resultieren. Und dabei ist immer so ein bisschen die Frage von dem Claim, sagen wir White-Collar-Jobs, sagen wir Knowledge-Worker, das ist ja schon auch ein Begriff, der sehr stark in der Bubble und in der Szene kursiert. Ja, da haben wir noch keine gute Lösung gefunden, aber das ist bei uns gerade auch die Transition von den verschiedenen Jobbereichen, auf die wir uns fokussieren. Stand jetzt schließen wir Blue-Collar komplett aus. Auch da haben wir viel drüber diskutiert und uns sehr viel Gedanken zugemacht, aber die Prozesse sind dann doch sehr unterschiedlich. Es hört sich immer sehr einfach an, dass man sagt, so, hey, guck mal, können doch auch den Marktplatz und die Plattform für andere Bereiche machen. Ja, das geht, aber ganz viel ist ja auch teilweise hinten dran die Prozesse, was erwartet jemand, der vielleicht im Pflegebereich unterwegs ist oder einen Fabrikarbeiter, der am Band arbeitet. Da gibt es ganz andere Usability, UI-UX-Anforderungen, Prozessanforderungen. Deswegen ist bei uns aktuell, ich will das nicht ausschließen für unbestimmte Zukunft, aber der klare Fokus auf die genannten White-Collar-Knowledge-Worker-Jobs.
Das ist einerseits logisch, folgerichtig, wenn man bedenkt, wo ihr angefangen habt. Gleichzeitig, wenn man jetzt über AI so ein bisschen nachdenkt, könnte man ja sagen, bei den Knowledge-Workern, da schlägt der AI, das ist ja inzwischen, denke ich, durchaus auch Mainstream-Meinung ganz schön hart durch oder wird ganz schön hart durchschlagen. Du hast eben gesagt, dass das deiner Meinung nach bei den ganzen Tech-Jobs noch nicht spürbar ist. Ich würde aber darauf wetten, dass es sehr stark spürbar wird, nach vorne raus. Und das glaube ich gleichzeitig auch durchaus bei Finance, insbesondere bei Sales und Marketing, würde ich es etwas abgeschwächter einschätzen. Aber das ist nur meine Meinung dazu. Insofern wäre ja so eine Erweiterung Richtung Blue Collar gar nicht uninteressant, weil die Jobs bis auf weiteres ja von AI nicht ganz so hart betroffen sind, ne?
Ja und nein. Also ich bin bei dir, dass ich glaube, es ist eine sehr große und auch zum Teil philosophische Frage. Ich versuche mal so ein bisschen meine Gedanken zu ordnen, dass ich nicht zu sehr springe. Also vielleicht erstmal Also es ist Fakt, da gab es auch, oder sag mal so, bisher in Studien und Datenlage zeigt das, dass AI noch keine Auswirkung auf den Jobmarkt hat. Anthropic, die Firma hinter Claude, hat davor 2 Wochen, wir nehmen gerade Ende März auf, oder 2, 3 Wochen, einen Report rausgebracht. Der bezieht sich zwar hauptsächlich auf den amerikanischen Markt, aber ich glaube, niemand würde behaupten, dass wir in Deutschland in der AI-Adoption vor den Amerikanern sind. Dementsprechend, und da ist ganz klar, es gibt noch keine Auswirkungen sichtbare auf den Jobmarkt. Eventuell leichte bei Einstiegsjobs, wobei ich das auch glaube, dass auch tendenziell eher auch was mit der Wirtschaftslage hat, mit vor allen Dingen viel Unsicherheit, dass wenig Planbarkeit herrscht, weil zwar auch Amerika hatte oder hatte letztes Jahr Wirtschaftswachstum gemessen am Bruttoinlandsprodukt, aber das war hauptsächlich, kommt es aus dem Bau von Data Centers und der ganzen Thema AI-Infrastruktur, was de facto, also jetzt Data Center de facto jetzt nicht viele Jobs schafft, aber einfach Wertschöpfung für das Land. Dementsprechend, long story short, da sehen wir erstmal nichts. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es eine der, ja, wahrscheinlich die größte Veränderung, die ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Ich bin 33 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob du was anderes vorher mit vielleicht Internetzeiten, da war ich einen Ticken zu jung. Bin damit dann eher auch aufgewachsen. Das heißt, ich habe das im Arbeitsleben noch nicht wirklich erlebt. Computer weniger. Aber ich glaube, wir sind hier an einem Inflection Point, den es so noch nicht gab. Wie schnell das kommt, auch da glaube ich, geht aktuell die Narrative, sind da zu bullig. Ich denke, das wird länger dauern. Das hat nicht nur die technologische Machbarkeit, sondern vor allen Dingen auch das Thema Regulatorik und alles, was es da drumherum noch gibt. Auch das ist der Grund, weil auch wenn man sich heute anschaut, viele Unternehmen könnten viel, viel innovativer bei Technologie sein, sind es aber trotzdem noch nicht. Also meistens ist das Problem vor dem Computer, das heißt der Mensch und der Anwender. Aber ich glaube, es wird sich total viel ändern. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, und wenn ich dir jetzt wahrscheinlich, wenn wir uns zurückbeamen, Gero, und ich sage dir irgendwie 1970, so, hey, guck mal, 50, 60 Jahre in die Zukunft, da wird es die ganzen Jobs geben, die es heute gibt, die auch die Knowledge, ich würde mal sagen, fast alles im White-Collar- und Knowledge-Worker-Bereich, das gab es auch vor 60 Jahren so noch nicht wirklich. Ja, die meisten sind danach auch alles erst entstanden. Und ich bin da, oder ich versuche da ein bisschen optimistischer drauf zu denken. Ich glaube, eine Glaskugel hat niemand von uns, und eher in die Richtung, ich vertraue in uns als Gesellschaft, in uns als Menschheit, dass wir uns weiterentwickeln und dass nicht irgendwie jeder Handwerker und in dem Blue-Collar-Bereich wechseln muss, weil, sind wir mal ganz ehrlich, natürlich sind wir aktuell mit den Sprachmodellen, mit den LLMs bei der Computerarbeit weiter vorangeschritten, als es auf der Robotik, aber das wird ja dann der nächstmögliche folgende Schritt auch sein. Ja, also wir reden ja ansonsten da von White Collar zu Blue Collar, meiner Meinung nach eher nur dann von einem Zeitversatz. Ich glaube, und das ist so ein bisschen mein bullisches Szenario, dass wir uns als Menschheit damit weiterentwickeln werden und dass es eine Symbiose von beidem gibt. Was mir da so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, wenn wir uns anschauen in der Geschichte der Menschheit und jede große Technologie, wo es oftmals Aufstände gab, ne, früher noch vor hunderten oder mehreren hunderten Jahren, wo die Leute wirklich dachten, sie gibt's nicht mehr, und es kam am Ende immer anders, als vorhergesehen wurde. Ja, dementsprechend, das ist so ein bisschen meine Perspektive darauf. Nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, das Spannende, ist es was, wo aktuell jedes Unternehmen betrifft, und gerade für uns, die im Tech-Bereich unterwegs sind, also jetzt als Tech-Unternehmen, als Tech-Plattform, jetzt nicht mit dem Fokus auf Entwickler, super relevant, weil der Markt dreht sich so schnell, und ich glaube, kein Unternehmen, was ein digitales Unternehmen ist, braucht gerade eher CEOs in einem, so Wartime-CEOs, selbst wenn alles gut läuft, weil hinter jeder Ecke wartet da irgendwie eine Disruption oder irgendwie ein anderes Unternehmen, was die Technologie vielleicht schneller nutzt und dann an einem vorbeizieht. Und das ist auch ja gerade ein Punkt, mit dem ich mich sehr stark beschäftige. So langer Monolog, aber das vielleicht als kleine Einordnung.
Viele Facetten drin, die ich genauso auch unterschreibe. Die Entropic-Studie habe ich auch in meinem letzten Newsletter thematisiert. Da ist ja das ganz große Thema die Adoption. Also technologisch ist viel möglich, praktisch wird es halt noch nicht so genutzt. Und die Frage ist ja genau, wie lange dauert das, dass wir Menschen sozusagen da aufholen. Müssen wir aber jetzt auch nicht vertiefen. Lass uns mal an der Stelle vielleicht nochmal tiefer in eure Plattform eigentlich eintauchen und auch in deine Challenges als CEO. Du hast es ja gerade schon angedeutet, der technologische Wandel, der ist derart rasant geworden, dass es verdammt schwierig ist, da überhaupt noch mitzubekommen, wo der aktuelle Stand ist. A und B, zu überlegen, auf welchen Zug springt man jetzt eigentlich mit auf und welchen lässt man vielleicht auch mal vorbeifahren als Unternehmer, weil man kann nicht jede Woche ein anderes Thema durch das eigene Dorf, also durch die eigene Firma treiben. Man muss ja irgendwie auch eine Strategie verfolgen. Ich empfinde das durchaus als herausfordernd in meinem Hauptjob bei Embrace. Und wie geht's dir damit? Und was tut ihr selbst eigentlich mit AI innerhalb eurer Plattform?
Ja, vielleicht erstmal die einfachere Antwort. Was machen wir selber innerhalb von unserer Plattform? Also was wir Ende letzten Jahres schon gelauncht haben, war ein Video-Interview, was die Talente machen können. Die Hypothese, die dahinter steht, ist, dass oftmals Erstgespräche zwischen Talent und Unternehmen lediglich dazu dienen, also der gesamte Bewerbungsprozess, abstrakt gesprochen, ist ja ein Austausch von Informationen. Ich habe eine Informationsasymmetrie, die eine Person weiß mehr über die eine Seite als die andere und vice versa. Und in dem gesamten Bewerbungsprozess versucht man von der anderen Seite Informationen zu bekommen, die sie mehr oder weniger vielleicht unfreiwillig oder nicht freiwillig herausgibt, weil jeder möchte sich von seiner besten Seite präsentieren. Und wir haben festgestellt, dass ganz oft das Erstgespräch mehr dazu dient, so ein bisschen ein Gefühl für die Person zu bekommen, so ein paar Basic-Sachen abzufragen und man danach halt dann eine Entscheidung trifft. Und ich glaube, viele von diesen Informationen können wir einfach schon mit AI-Use-Cases vorher extrahieren. Ja. Wir hatten dann angefangen, dass wir einen Video-Call, also zum Art Avatar angeboten haben. War super spannend zu sehen, dass die Adoption da sehr gering war, weil Talente, das haben wir dann in Umfragen auch rausgefunden, eher ein Thema hatten, sich selber aufzunehmen. Ich rede über mich, da ist was im Internet. Was passiert damit? Also die ganzen Themen. Das war tendenziell eher schwierig. Dann haben wir ausprobiert, wie funktioniert denn das Ganze, wenn wir Video weglassen und es nur über Voice machen. Also dass du, Gero, wenn du jetzt ein Profil bei uns machst, hast du da einen Voice-Avatar, der mit dir spricht, der sagt, hey, gib mir doch mal mehr Infos dazu, sag mir noch dazu was, der dein Profil in Summe einfach anreichert mit noch weiteren Informationen, dass die Gegenseite da einfach ein viel, viel besseres Judgment machen kann. So, das läuft sehr erfolgreich, haben wir gerade heute auch im Leadership-Kreis so die nächsten Schritte diskutiert. Das wollen wir auf jeden Fall auch ausbauen. Das ist immer noch bei uns in der Testumgebung, aber da bin ich sehr bullish auf die Arten von Technologie. Wir gucken uns natürlich auch immer an, wo können wir vor allen Dingen den Recruiter und die Recruiterin stärker unterstützen in dem Hiring-Prozess. Wie können wir die Fachabteilung stärker unterstützen, wenn sie hiret? Wie können wir bessere Evaluationen von den Profilen anbieten? Also das sind so die ganzen AI-Use-Cases. Viel davon passiert aber auch under the hood, weil niemand oder jeder kennt noch von früher von Microsoft diesen Clippy. Und wir haben ja mittlerweile so einen hohen Anspruch auch an Software und Technologie. Das geht ja mehr, der Anwender soll ja mehr die Magie verstehen und jetzt nicht so, hey, da ist AI, da ist nicht AI. Weil das am Ende ist für uns die User Experience am wichtigsten und das ist so, wie wir von der Plattformseite drauf blicken. Als Organisation nochmal viel spannender. Also wir haben ja bei uns verschiedene Abteilungen. So zum Beispiel fangen wir mit der Abteilung, also Softwareentwicklung. Da gibt es Produktmanager, gibt es Designer, gibt es aber vor allen Dingen auch Software-Developer, Frontend und Backend. Und ich glaube, es gibt keine Rolle, die sich die letzten 3 Jahre so geändert hat, wie die des Softwareentwicklers. die Tätigkeit, wenn jemand, man kann immer noch so Software entwickeln, wie man das vor 3, 4, 5 Jahren gemacht hat. Wenn jemand hier aber die Möglichkeiten, die es mit AI gibt, ich sag's mal so Agentic Engineering, mag auch den Begriff Vibe Coding nicht, weil ich glaube, das wird dem nicht gerecht, sondern es ist eher Agentic Engineering, ist eine komplett, also wirklich eine andere Tätigkeit, wie die Person vor 3, 4 Jahren gemacht hat oder vielleicht noch länger mal angefangen hat. Und das sind ja riesen Change-Management-Prozesse in Organisationen. Jetzt haben wir glücklicherweise da ein sehr dynamisches Team, die auch Lust haben, in die Richtung zu gehen. Aber wir merken auch, da gibt es verschiedene Leute. Unsere besten Software-Developer waren monatelang hinten dran, was andere angeht, weil sie einfach die waren halt die Besten im Code schreiben und die dann sehr schlecht in AI-Adoption waren. Und wir haben jetzt selber für uns da eine Vision auch runtergeschrieben, wie wollen wir Software entwickeln. So, das ist einmal Parallelisierung von Agenten, ja, nur mal so ein paar Stichwörter zu nennen. Oder aber auch, die dann selber den Code schreiben und ich eigentlich nur die Architektur vorgebe. Ich muss davor, ich sehe, wie ein Agent arbeitet und ich sehe davor vielleicht, sage ich am Anfang schon, nee, so macht es keinen Sinn, aber ich warte nicht, bis das Ergebnis kommt, greift dann damit ein. Also es ist eigentlich eine ganz andere Tätigkeit. Ich habe auf einmal ein Team von vielleicht tendenziell Juniors, je nachdem, wie gut ich auch das Setup gemacht habe, werden sie dann irgendwie besser und Mid-Level und so weiter und ich überwache die und orchestriere diese. Ein weiteres großes Thema ist, worüber funktioniert Input? Lange Zeit war Input immer Tastatur und wir kennen halt die Sprachnachrichten bei WhatsApp. Mittlerweile, indem du mit Tools wie Super Whisper oder gibt's auch noch andere, diktierst, kannst du viel, viel schneller Informationen weitergeben und Informationen verschriftlichen, die dir eigentlich wichtig sind. Das bedeutet, die Produktivität von jemandem, der Agentic oder AI richtig used, ist halt massiv, also da reden wir um ein Vielfaches produktiver als jemand, der das halt noch nicht macht. Und das ist halt ein riesen Change-Management-Prozess, den sich, glaube ich, jedes Unternehmen aktuell widmen muss und auch soll. Und das birgt natürlich riesen Potenziale. Ne? Wir haben es im Vorgespräch kurz das auch erwähnt, gesellschaftlich ein Riesenspeed, das auch viele Leute einfach überfordert, die da nicht mitkommen. Ist auf der einen Seite super spannend, aber auf der anderen Seite auch kann das auch beängstigend sein. Und wenn wir in andere Abteilungen mit reinschauen, sind viele, ich glaube so, was in vielen Unternehmen angekommen ist, ist dieses ganz normale, so ich habe irgendwie ChatGPT und ich gebe irgendwie Text rein und ich kriege Text raus. Aber die Möglichkeiten, die es ja mittlerweile gibt, über hauptsächlich auch das Ganze über APIs anzusteuern, ganze Userflows bauen, Tasks komplett zu automatisieren, ganze Co-Piloten zu bauen für den Sales, für Customer Success, die selber Tätigkeiten ausüben. Da gibt es so ein großes Potenzial und meiner Meinung nach ist es ein unfassbares Upskilling und der Produktivität und das hoffe ich auch, dass es am Ende so benutzt wird und auch als solche auch gesehen wird.
Also auch da, vieles von dem kriege ich auch selber mit gerade. Jetzt ist ja spannend, ihr seid in Anführungsstrichen Startup, Anführungsstriche, ihr seid da vielleicht auch schon dem entwachsen oder seid dabei, dem zu entwachsen. Das ist am Ende Wortklauberei. Ja. Aber du weißt, ich arbeite in einem Konzern. Das ist natürlich ein ganz anderes Regelwerk und leider auch eine ganz andere Geschwindigkeit. Und was jetzt gerade passiert ist, dass durch diese unglaubliche Rasanz, die da entsteht in der Entwicklung von Software, also ist ja eine Geschwindigkeit, die absurd ist, wenn man das mit früher vergleicht, dass das ganze Regelwerk dazu eigentlich gar nicht mehr passt. Also das ist, wie du schon richtig sagst, ein Riesen-Change-Thema zu überlegen, wie geht man eigentlich damit um? Und aus so einer Software-Perspektive muss man sich ja auch fragen, der Wert einer Software, der wird ja nicht größer, sondern der wird ja eher kleiner. Also der Preis wird deutlich geringer, weil es halt viel schneller zu entwickeln geht. Und ich frage mich, wo die ganze Reise dahin führt. Wir kommen da in dieser ganzen Diskussion, ist es dann noch Software as a Service in Zukunft oder wird das abgelöst durch AI oder ist es ein Mittelding dazwischen? Wie schaust du da drauf?
Ja, also ich glaube, Und jetzt habe ich noch nicht so viele Krisen wirklich am eigenen Leib erlebt. Die am präsentesten auch für meine eigene Karriere war die Corona-Krise, so davor, so Finanzkrise, da war ich tendenziell noch eher zu jung. Und ein Thema, was mir in Erinnerung geblieben wird, und vielleicht altert das schlecht, aber ich sage es trotzdem. Damals, und du erinnerst dich da wahrscheinlich auch noch dran, haben die, oder einen Schritt zurück. Ich würde mal behaupten, in unserem Bereich Venture Capital und Tech, da arbeiten schon sehr, sehr smarte Leute. Punkt. Jetzt auf weltweite Ebene, sei es auf der Investorenseite, sei es auf der Gründerseite, sei es die Leute, die dort auch Meinungsmacher sind. Und die gleichen Personen haben während Corona erzählt, die Innenstadt stirbt aus, alles geht online. Ich erinnere die Metaverse, Investitionen und Fantasien von Mark Zuckerberg. Alles passiert nur noch im digitalen Umfeld. So fast forward, wie ist es gekommen? Keins davon. Ja, wenn du heute jemanden fragst, sterben die Innenstädte aus? Ja, das also ne, wird immer mehr Shoppen online passieren. Das ist ein langfristiger Trend und das wird irgendwo eine Sättigungskurve haben. Vielleicht geht es dann nochmal zurück, weil Leute sich nach Experience sehen und so weiter. Ja, ähnliches Beispiel, als das Internet kam. Habe ich mir sagen lassen, ich war damals zu jung, so hat jeder gesagt, die Post, niemand verschickt mehr Post, so die Postboten sind alle arbeitslos, so ist auch anders gekommen, ja, weil die Leute sich ja dann doch wieder auch, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen, wir sind soziale Leben.
Sind sogar mehr so, verschickt worden.
So, also, oder wird sogar mehr verschickt. Ne? Genau, gibt ne, so. Und dementsprechend, ich glaube, dass das ganze Thema auch mit dem Software und du kannst dir alles selber bauen. Ja, aber kannst du. Aber was würdest du jemanden bei dir erzählen, der sagt, ich mache jetzt mal Vibe-Coding, hier mein eigenes Docusign, ich Vibe-code mir jetzt mal das, ich Vibe-code mir mal das. So, das ist ja alles irgendwie ganz nett erzählt, aber das braucht Maintenance, da gibt's Security-Themen, da gibt's Sachen wie, wenn ich heute ein CRM-System habe, wie ein HubSpot oder ein Salesforce, dann kann ich Leute onboarden, die haben das schon mal benutzt. Ich heiße nicht alles eine Individualsoftware. Dementsprechend, wenn Mitarbeitende zu mir kommen und die sagen, weil die Loom-Lizenz jetzt 19 Euro im Monat kostet, baue ich mir das selber, dann würde ich fragen, glaubst du, es ist die beste Verwendung von deiner Zeit versus den 19 Euro? Dementsprechend, Software wurde in der Vergangenheit ja nicht danach gepreist, was waren die Herstellungskosten, sondern eher so, wie groß ist der Moat, der Burggraben. Und ja, vielleicht gibt es da Margin-Kompression, das kann sein. In bestimmten Bereichen wird das mit Sicherheit so sein. Aber ich glaube, auch wir sind hier gerade wieder in einer Zeit, wo extreme Narrative verbreitet werden, weil auch gewisse Leute, sei es aus einer Investmentperspektive oder was auch immer, einen eigenen Incentive haben, dass diese Narrative auch in der Welt sind und dass sie auch Teil der Dynamik sind. Ich glaube, die Realität wird directionally, stimmt das alles, ja, oder vieles, aber ich glaube, die Realität wird um einiges anders sein, als es heute wieder linear oder in der Zeit ja sogar exponentiell die Kurve oder die Entwicklung in die Zukunft vorhergezeichnet wird. Und das so ein bisschen auch immer mein Appell, wenn ich dann Leute höre, die da sehr so, oh, und es wird alles so und alles Software und SaaS ist nichts mehr. So, da finde ich, und deswegen habe ich es vorhin gesagt, dass da ja schon, und man das sagen muss, mit die smartesten Leute unterwegs sind, aber ich finde, in unserer Szene sind dann auch ganz viele wie Lemminge, die dann aus Schockstarre sich irgendwie gar nicht mehr bewegen. Das ist, glaube ich, und wie gesagt, vielleicht altert meine Aussage schlecht, aber auch ein Teil der Wahrheit, den wenige ansprechen.
Ja, we'll see. Also ich hatte neulich auch darüber geschrieben und war auch eher der Meinung, das wird von der Richtung her stimmt das, aber so schnell wird es dann dennoch nicht passieren, würde ich dir auch beipflichten. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und es gibt vielleicht auch noch ein, zwei Themen, die du jetzt gerade nicht mitgenannt hast, aber das ganze Thema Brand Trust spielt, glaube ich, eine Riesenrolle.
Ja.
Ja, und das ganze Thema, wie du eigentlich im Markt letzten Endes auf Dauer gesehen wirst. Du kannst natürlich was entwickeln, aber du musst es auch erstmal verkaufen und rausbringen. Ja, und das ist im Go-to-Market passiert halt auch nicht automatisch normalerweise. Lass uns noch mal kurz 5 Minuten auf den Markt insgesamt gehen. Wir reden ja immer in gewissen Zeitabständen. Als wir angefangen haben, unseren Dialog, da waren wir beide sehr glücklich, was den Markt angeht. Im Moment sind das ja gar nicht so einfache Zeiten. Ne? Du hast schon im Vorgespräch gesagt, ja, ihr seid letztes Jahr auch noch gewachsen. Wir auch, freue ich mich sehr drüber, war aber auch ehrlich gesagt sau anstrengend. Und ja. Es ist halt echt die Frage, wohin entwickelt sich das? Also ich für meinen Teil kann mir im Moment nicht vorstellen, dass wir dieses Jahr nochmal in eine andere Marktdynamik kommen, leider. Obwohl ich das sehr hoffe. Wie schaust du da drauf?
Also ich kann das unterstreichen. Ich meine, wir sind, ich glaube seit, ich wollte gerade nachschauen, ich glaube es war Mai 23, wenn man sich so den BRX-Index von der Bundesagentur für Arbeit anschaut, der so ein bisschen Recruiting-Sentiment der Unternehmenszeit zeigt, seitdem ist der negativ. Und das ist eine enorme Zeit, ne? So, ich habe sie jetzt gerade auf. Seit 4 Jahren oder fast 4 Jahren geht die Fachkräftenachfrage zurück. So, von dem damaligen, muss man auch fairerweise sagen, ne? Das war ein
sehr hohen
war lokales, genau, es war ein lokales Optimum. Wir sind aber mittlerweile, ne, auf einem Niveau fast von 2015 wieder, ja, also fast auf dem Corona-Tiefpunkt im Mai 2020. Und das ist schon, wir kommen so von einer Krise für die andere. Und ich glaube, oftmals sind Krisen ja gar nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist die Unsicherheit, dass Unternehmen nicht wissen, mit was planen sie. Und jetzt ist der Personal oftmals ich sehe das oft aus einer Brille als ein Investitionsgut. Was meine ich damit, bevor der Aufschrei kommt? Ich kann Investitionen eine gewisse Zeit zurücklassen, halten. Ja, ich kann eine bestehende Organisation kann ich stretchen. Ich kann die zum Teil, ob es gut ist oder nicht, eine andere Frage, aber ich kann die zum Teil mehr belasten, als sie vielleicht eine Kapazität hat. Da fallen Sachen runter. So, das hat definitiv auch Trade-offs und das führt natürlich dazu, dass wenn mehr Unsicherheit im Markt ist, die Entscheider und Entscheiderinnen da oftmals eher abwarten und sagen, wir stellen weniger ein. Wir warten aber so wirklich, wenn es nur total nötig ist. Und ich glaube, wir haben seit Jahren so eine Situation, ja, dass eher ja Investitionen in Personal, in Mitarbeitende zurückgehalten wird. Ich glaube, auch da ein Riesenthema ist unser Arbeitsrecht in Deutschland, weil mit dem Ganzen, was mit AI und ich weiß nicht, ob ich Leute noch in 2-3 Jahren brauche, so dann wird halt eher nicht eingestellt, weil Angst davor hat, wie werde ich die Leute dann, wenn ich sie dann eventuell nicht mehr brauche, mehr los. Jetzt können wir drüber diskutieren, was ist das Bessere. Meiner Meinung nach wäre für uns als Gesellschaft, Amerika ist vielleicht ein bisschen das eine Extrem, aber meiner Meinung nach schadet es uns definitiv, was wir in Deutschland hier für eine Ausrichtung haben. Wir müssten da, glaube ich, um einiges liberaler werden und auch mehr Möglichkeiten und Offenheiten geben. Das würde uns als Gesellschaft und uns als Wirtschaft auch gut tun, weil wir dann nicht so lange in den starren Strukturen verharren, der Regulatorik / Gesetzeswillen. Und dementsprechend, ja, wir sind letztes Jahr noch gewachsen. Wir haben auch immer noch Ambitionen, da auch weiter zu wachsen. Aber wir merken, es wird natürlich schwieriger, egal mit wem du dich aus dem Markt unterhältst. Da hat niemand wirklich einen positiven Ausblick. Und aktuell der Iran-Konflikt, der verschärft das Ganze natürlich nochmal. Danke Trump. Da wird weiß ja auch niemand mehr, was jetzt die nächsten Wochen passiert und wie das jetzt weitergeht. Von daher, bleibt spannend. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viele Herausforderungen auf vielen Ebenen. Wir haben die technologische Entwicklung und wir haben die wirtschaftlichen Themen. Und da wird einem nicht langweilig.
Das ist so. Ich kann dir da nur beipflichten, habe gerade die ganze Zeit mitgenickt bei dem, was du gesagt hast. Und ja, es bleibt spannend, das steht fest. Ich wünsche euch und dir weiterhin trotzdem viel Spaß. Herausforderungen sind ja da und wenn man auf Herausforderungen steht, dann macht einem das ja trotzdem irgendwo Spaß, auch wenn es noch schöner ist, wenn man das in einem florierenden Marktumfeld machen darf. Erstmal danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich nehme mal an, wir warten nicht wieder 2,5 Jahre, bis wir hier erneut mal sprechen. Und ja, wir bleiben weiter in Kontakt. Ganz herzlichen Dank, Christoph.
Danke, Gero. Hat Spaß gemacht.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.